Circa 1700 Jahre bevor der Retter dieser Welt geboren wurde, verließ Juda seine Brüder und zog nach Adulam, wo er bei einem Mann namens Hira wohnte. Dort begegnete er einer kanaanitischen Frau, deren Vater Schua hieß, und heiratete sie. Seine Frau wurde schwanger und bekam einen Sohn, dem Juda den Namen Er gab. Sie wurde noch einmal schwanger und bekam wieder einen Sohn, den sie Onan nannte. Als sie noch einen weiteren Sohn bekam, nannte sie ihn Schela. Zum Zeitpunkt von Schelas Geburt wohnten sie in Kesib. Als sein ältester Sohn Er erwachsen war, verheiratete Juda ihn mit einer Frau namens Tamar. Doch er war ein gottloser Mann in den Augen des Herrn. Deshalb ließ der Herr ihn sterben. Da sagte Juda zu Ers Bruder Onan: Du musst Tamar heiraten und deinem Bruder einen Nachkommen verschaffen. Onan wollte aber keinen Sohn zeugen, der nicht sein eigener Erbe war. Deshalb ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, seinen Samen auf den Boden fließen. Aber das missfiel dem Herrn, und er ließ auch Onan sterben. Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar: Kehre in dein Elternhaus zurück und bleib Witwe, bis mein Sohn Schela alt genug ist, dich zu heiraten. Denn er befürchtete, dass Schela ebenfalls sterben würde, wie seine beiden Brüder. Also kehrte Tamar in ihr Elternhaus zurück und wohnte dort. Nach längerer Zeit starb Judas Frau. Als die Trauerzeit vorüber war, gingen Juda und sein Freund, der Adulamiter Hira, zur Schafschur nach Timna. Als Tamar mitgeteilt wurde, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg zur Schafschur nach Timna war, zog sie ihre Witwenkleider aus, verhüllte sich mit einem Schleier. Dann setzte sie sich vor das Tor von Enaim, das auf dem Weg nach Timna liegt. Denn sie wusste, dass Schela inzwischen erwachsen war, sie ihm jedoch nicht zur Frau gegeben worden war. Juda kam vorüber und bemerkte sie. Er hielt sie für eine Prostituierte, weil sie ihr Gesicht verschleiert hatte. Er ging zu ihr und forderte sie auf: Lass mich mit dir schlafen. Denn er wusste nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Was gibst du mir dafür? Fragte Tamar. Ich werde dir ein Ziegenböckchen aus meiner Herde schicken, versprach Juda. Gib mir ein Pfand, bis du mir das Ziegenböckchen tatsächlich geschickt hast, forderte sie. Was für ein Pfand willst du haben? Fragte er. Tamar antwortete: Ich will deinen Siegelring mit der Schnur und deinen Stab. Juda gab ihr die Sachen und schlief mit ihr. Tamar wurde schwanger. Sie ging nach Hause, legte den Schleier ab und zog wieder ihre Witwenkleider an. Juda schickte seinen Freund, den Adulamiter Hira, mit dem Ziegenböckchen zu ihr, um seine Pfänder einzulösen. Doch Hira konnte sie nirgends finden. Er fragte die Leute vor Ort: Wo finde ich die Prostituierte, die hier in Enaim an der Straße saß? Hier gibt es keine Prostituierte, antworteten sie. Hira kehrte zu Juda zurück und berichtete ihm: Ich konnte sie nirgends finden, und auch die Leute des Ortes behaupteten, dass dort keine Prostituierte saß. Dann soll sie die Pfänder behalten, sonst werden wir noch zum Gespött des Ortes, sagte Juda. Ich habe es schließlich versucht, ihr das Ziegenböckchen zukommen zu lassen, aber sie war nicht aufzufinden. Etwa 3 Monate später wurde Juda mitgeteilt: Deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und sie ist davon schwanger geworden. Führt sie vor das Dorf und verbrennt sie, forderte Juda. Doch als sie aus dem Dorf geführt wurde, sandte sie ihrem Schwiegervater die Pfänder und ließ ihm ausrichten: Von dem Mann, dem dieses Siegel, diese Schnur und dieser Stab gehören, bin ich schwanger. Sieh doch, wem sie gehören. Juda gab zu, dass sie ihm gehörten, und sagte: Sie ist mir gegenüber im Recht, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Schela zur Frau gegeben. Juda schlief nie mehr mit Tamar.
Advent, Weihnachten. diese Geschichte, wie soll man das jetzt zusammenbekommen? Wie soll das funktionieren? Es ist eine krasse Geschichte. Es ist ziemlich verwirrt und crazy. Was hat das mit Weihnachten, mit Advent, mit Jesus zu tun? Wenn wir ins Matthäus-Evangelium sehen, dann entdecken wir dort am Anfang einen Stammbaum. Und es gibt Stammbäume, einige in der Bibel zu finden, zu lesen. Im Lukas-Evangelium gibt es auch einen, der fängt bei Adam an, da Lukas so ein bisschen aufzeigt, dass Jesus die ganze Menschheit rettet. Und Matthäus schreibt an jüdische Menschen und fängt bei Abraham, dem Stammvater vom jüdischen Volk, an. Und dort wird berichtet, in diesem Stammbaum im Matthäus-Evangelium, dass da eine Frau war, die aufgetaucht ist. Und das ist ungewöhnlich. Im Stammbaum sind eigentlich eher Männer aufgeführt. Es geht über die Väter, die Linie. Und auf einmal tauchen in diesem Stammbaum in Matthäus 4 Frauen auf. Und wenn das der Fall ist, dann muss da irgendwas Besonderes drinstecken, weil sonst wäre das nicht das normale Vorgehen. Irgendetwas muss mit diesen Frauen Aufsicht haben. Und die erste Frau, die dort auftaucht, ist eben Tamar. Es ist irgendwie so ein Störfaktor. Was soll das? Und es ist zugleich auch ein Link in die Geschichte. Wie Gott Geschichte schreibt, darum geht es in der neuen Themenreihe im Advent. Und diese Stammbäume, diese Frauen sind ein Link in die Geschichte zu gucken. Moment mal, wieso taucht da eine Frau auf? Was hat es mit der auf sich? Einmal forschen, wer ist das? Und genau das wollen wir heute tun. Warum steht diese Frau im Stammbaum von Jesus? Und was können wir über sie weiter erfahren? Uns wird Judas vorgestellt. Judas ist auf so einem Trip. Der wohnt eigentlich bei seiner Familie, alle zusammen, die Geschwister, der Vater. Und irgendwie muss der mal raus. Der muss weg von zu Hause und so verlässt er seine ganze Sippe, sehr ungewöhnlich. Man bleibt zusammen. Er wohnt bei Jakob, später Israel genannt, mit seinen Geschwistern. Aber er muss weg von zu Hause. Er muss raus und so macht er sich auf den Weg und trifft einen Freund, von dem wir vorhin gehört haben, und lässt sich da so ein bisschen nieder. Seine Familie legt Wert darauf, dass Ehefrauen aus der gleichen Sippe kommen. Es gibt Abraham. Abraham sagt zu einem Knecht, hey, mir ist ganz wichtig, dass mein Sohn, der Isaak, dass er eine Frau aus unserer Sippe, aus unserer Volksgruppe heiratet. Das ist mir total wichtig, dass er nicht eine andere Frau heiratet, die vielleicht auch andere Götter verehrt. Und genauso macht es Isaak auch mit Jakob. Auch er guckt, dass Jakob eine Frau aus seiner Sippe bekommt. Nur Jakob sagt dazu nichts zu Judah und trotzdem scheint es so eine Familientradition zu sein, ein Wert in der Familie. Judah bricht aus, er sucht sich eine Frau in Kanaan und heiratet sie. Großer Trip, raus aus zu Hause, raus aus den Vorstellungen. Ich mach jetzt mal mein eigenes Ding und guck mal, wohin mich das führt. Und er bekommt drei Söhne. Er, Onan und Shelah. Diese drei Söhne werden ihm geschenkt. Und sie wachsen auf, werden groß und erwachsen. Und irgendwann kommt die Zeit, wo Heiraten angesagt ist. Und Judah guckt nach einer Frau für seinen ersten Sohn, Er. Auch unter diesen Kanaanitern, er ist immer noch auf seinem Trip, auf seiner Reise, nicht bei seiner Heimat, was er dort macht, ist seine Geschichte. Und so findet er Tamar, offenbar schätzt er sie, so dass er diese Ehe einrichtet zwischen seinem ersten Sohn, Er, und Tamar. Dann haben wir ein Problem. Er stirbt. Und wir haben es vorhin gehört von Silke. Gott richtet ihn. Wie er sich verhält, ist böse und Gott lässt ihn sterben. Und da gibt es in der Bibel eine Institution, um folgende Sachen abzuklären, wenn eine Frau auf einmal alleine dasteht, wenn sie Witwe ist. Als erstes geht es darum, dass der Verstorbene einen Nachkommen bekommt. Warum? Seine Linie soll nicht aussterben. Es soll weitergeführt werden. Das ist der erste Punkt. Zweitens, das Erbe soll auch aufgeteilt werden. Und die Witwe soll versorgt sein. Deswegen gibt es das Levirat. Das heißt, wenn ich sterbe, keine Nachkommen habe, verheiratet bin, dann tritt mein Bruder an meine Stelle, zeugt ein Kind und das erste Kind, was er zeugt, das gilt dann als mein Nachkomme, das erste männliche Kind, das der erste Sohn. Das gilt als mein Nachkomme und das führt auch meinen Namen weiter und bekommt mein Erbe. Das ist dieses System, ein Sozialsystem, für uns eher befremdlich. Es hat auch den Punkt der Polygamie, denn wenn jemand verheiratet bereits ist, wird es trotzdem praktiziert, dass man dem verstorbenen Bruder ein Nachkommen zeugt und die Frau aber auch weiterhin versorgt und zusammenbleibt. Also die Virat, Sozialsystem, damit Witwen geschützt sind, damit sie versorgt sind, damit der Name weitergeführt wird, wichtige Sache. Ich finde es spannend, was Menschen für Werte haben. Ich weiß nicht, was du für Werte hast, was dir wichtig ist im Leben, wo du sagst, darauf achte ich, da mache ich keine Abstriche, da bleibe ich konsequent. Wie ist es in dieser Geschichte mit den Werten? Wir haben er, der stirbt, weil er böse ist. Wir haben Onan, der eigentlich für seinen Bruder einstehen soll, für den Verstorbenen, der ein Nachkommen zeugen soll. Und was macht Onan? Sex, ja, Verantwortung, nein. Also er schläft mit Tamar, lässt den Samen zu Boden fallen und hat den Spaß, aber die Verantwortung trägt er nicht. Ist keine sichere Verhütungsmethode, nicht drauf ankommen lassen, aber bei ihm klappt das offenbar. Ich frage mich so ein bisschen, was sind die Werte in dieser Familie? Was ist dieser Familie wichtig? Worauf achten sie? Und ich lese Judah, der so seine Eigengeschichte macht. Ich lese er, von er, der böse ist. Ich lese von Onan, dessen Bruder, seinem Bruder, den er keine Nachkommen schenken möchte. Und was macht Gott? Gott gefällt auch das nicht und er lässt Onan sterben. Ich frage mich, wie hat sich Judah gefühlt? Ich bin doch ein toller Typ, ich mache hier meine Geschichte, meinen Trip, ich bin unterwegs, ich habe es drauf, ich habe 3 tolle Söhne und jetzt stirbt der zweite auch noch. Woran kann das liegen, dass die alle sterben, wenn wir doch so toll sind? Das muss an Tamar liegen. Tamar ist das Problem. Es liegt irgendwie an ihr. Irgendwas stimmt mit dieser Frau nicht. Deshalb sterben meine Söhne. Und so hat er ein Problem. Er hat das Problem mit einem dritten Sohn. Und er will nicht, dass er diesen auch noch verliert. Ich weiß nicht, ob er so Familien kennt, die von sich selbst überzeugt sind, die sich was ganz Besonderes halten, schon so stolz in Familien. Wir haben es drauf, wir reißen was. Und so ein bisschen Gefühl habe ich das bei Judah auch. Es kann doch nicht an uns liegen. Es muss an dieser Frau, an dieser Tamar liegen. Tamar ist das Problem, die Schuld, die da irgendwo verborgen ist, die scheint an ihr zu liegen. Was macht er also? Er stellt sie aufs Abstellgleis. Er sagt, hey Tamar, geh mal zurück zu deinem Vater. Der Schäler ist noch ein bisschen klein, vielleicht 10, 12 Jahre alt, der muss immer erwachsen werden. Und wer denn dann irgendwann groß ist, dann kommst du wieder und dann kannst du ihn heiraten, dann läuft das alles. Abstellgleis. Judah merkt, ich will das nicht und ich schieb die Tamar erstmal weit weg. Die gehört zu unserer Familie, dazu zu unserer Sippe, aber ich will die gar nicht so nah dran haben bei mir. Ich stelle sie aufs Abstellgleis und ich gucke später, was ich dann daraus mache. Und Tamar? Tamar steckt in einer Sackgasse. Sie kommt nicht weiter. Sie kann keine andere Person heiraten, weil sie gehört zu dieser Familie. Aber sie merkt irgendwie auch, irgendwas stimmt da nicht ganz. Irgendwie geht das hier nicht voran. Ich stecke in so einer Sackgasse fest und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wie aus meinem Leben noch was werden soll. Ich bin irgendwie zu Hause bei meinem Vater, ich kann keine Familie gründen. Ich stecke fest. In was für eine Familie bin ich da eigentlich reingeraten? Wenn Gott sagt, der Er war böse, dann wird es die Frau, die Tamar, auch mitbekommen haben. Und dann gibt es da den Onan, der mit ihr schläft, ohne Nachkommen zeugen zu wollen. Und jetzt gibt es Judah, der sie wegschickt auf Abstellgleis und sie ist in einer Sackgasse. Und dann passiert diese seltsame Geschichte. Tamar verschleiert sich, begibt sich auf den Weg. Ich weiß nicht, war das alles ihr Plan? Das sind so viele einzelne Entscheidungen, das ist also kann man nicht alles planen. Aber irgendwie merkt sie, ich muss raus aus der Sackgasse, ich muss was tun, sonst komme ich mein Leben nicht weiter. Und sie verkleidet sich, sie will ihrem Schwiegervater begegnen. Er sieht sie als Prostituierte an. Und sie wird schwanger. Yes. Judah kriegt das mit, deine Schwiegertochter ist schwanger, sie hat Hurerei betrieben, das gibt's ja gar nicht. Was hat die getan? Das war mir schon immer klar, so eine ist das nämlich. Deswegen sind meine Söhne gestorben, die ist eine richtig miese Frau. Positiv, das gibt's doch nicht. Und ich finde es so spannend, ne? Da ist ein Mann, der schläft mit einer Prostituierten, glaubt, dass es eine Prostituierte ist, und fühlt sich völlig frei und im Recht. Und er ist Witwer und da ist eine Frau, die ist Witwe, die schläft auch mit einem anderen Mann und sie ist schuldig und des Todes würdig, soll verbrannt werden und er ist über allem erhaben. Ist schon eine spannende Selbstwahrnehmung so von einem, ne? So die anderen und ich bin unschuldig. Aber ein bisschen Kultur steckt da auch drin. Judah ist verwitwet, er ist frei. Tamar ist zwar auch verwitwet, aber sie gehört zur Familie. Sie gehört in diesen Kreis, es gibt noch den Schäler, der da ist und sie kann nicht einfach machen, was sie möchte. Und so kann man ein bisschen verstehen, dass Judah tatsächlich so blind sein kann, die Tamar so zu verachten und sich selbst so gerecht zu halten, für so gerecht zu halten. Ich bin im Recht. Und so ein bisschen das Gefühl habe ich bei Judah, dass es schon mein ganzes Leben so geht. Ich bin im Recht, ich hab's drauf, die Schuld ist bei den anderen, Tamar ist diejenige, ich hab's ja immer gewusst, wie kann sie nur, jetzt kommt alles ans Licht. Ich bin im Recht, ich treffe die richtigen Entscheidungen. Und es ist Tamar und die anderen Menschen, die sich falsch verhalten. Und dann haben wir diese Geschichte und haben Tamar, die dem Judah einen Spiegel vor die Augen hält. Das soll Judah sein. Tamar hält diesem Judah einen Spiegel vor die Augen. Und wir haben diese Szene, diese aufgeladene Situation und dann Tamars Handeln. Ich bin im Recht. Oder Judah sagt, du bist im Recht, ich bin im Unrecht. Nicht, weil ich mit einer Prostituierten geschlafen habe, sondern weil ich dir meinen dritten Sohn vorenthalten habe. Und das ist so ein krasser Moment bei diesem Mann, der sein ganzes Leben so gestaltet und so seine Wege hat und seine Gedanken hat, seine Pläne hat. Und das erste Mal, dass man liest, dass er sagt, ich bin im Unrecht. Wenn wir diese Geschichte lesen, und wenn wir uns fragen, warum taucht Tamar hier auf, dann glaube ich, das kommt, weil Gott Tamar gebraucht, um diesem Judah zu zeigen, wer er wirklich ist. Dass er nicht so toll und so besonders und so rechtschaffend ist, wie er denkt. Wenn wir ein bisschen zurückblättern, dann kommen wir zur Geschichte von Josef, einem Halbbruder von Judah. Und die schauen wir uns jetzt nochmal an. So langsam wird mein Platz hier weniger. Erste Mose, Kapitel 37, die Verse 26 und 27. Wort steht. Da sagte Judah zu den anderen: Was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder Josef töten und die Tat vertuschen? Lasst uns Josef an diese ismaelitischen Händler verkaufen. Wir wollen uns nicht an ihm vergreifen. Schließlich ist er unser Bruder, unser eigen Fleisch und Blut. Was war passiert? Der Vater der 12 Söhne Jakob bevorzugt den einen, den Josef, zieht ihn einen besonderen Mantel an, hebt ihn empor. Schwierige Familie, Situation, alles ein bisschen verrückt. Und die Brüder werden eifersüchtig auf Josef. Und irgendwann sind sie alleine draußen. Josef kommt hinzu und sie schmieden den Plan, ihn zu töten. Ruben, der Älteste, greift ein und sagt: Komm, wir packen ihn in eine Zisterne, um ihn zu retten. Und Judah denkt sich: Hey, den können wir verkaufen. Wir machen uns unsere Hände nicht schmutzig am Blut unseres Bruders. Wir verkaufen ihn, haben ein bisschen was davon und ja, tragen selbst keine Schuld. Und das passt so ein bisschen zu diesem Judah, den ich in dieser Geschichte entdecke, der sich die Hände nicht schuldig macht, der sich im Recht fühlt, der die Schuld bei den anderen, vor allem bei Tamar, sieht und das Leben im Griff zu haben scheint. Bis zu diesem Moment, wo sich eine Frau ihm gegenüberstellt und ein Stück weit sagt: So nicht. Und wo er merkt: Ich bin doch nicht so toll. Du bist im Recht und ich bin schuldig geworden an dir. Das ist so ein Wechsel, ich würde sagen, so eine Art Bekehrung im Leben von Judah, wo das bisherige, was er gelebt hat, nicht mehr passt und er merkt: Ich bin nicht so toll, wie ich dachte. Ich dachte, meine Söhne, er und Onan, sind toll, aber sind wir alle gar nicht. Und so ist es spannend zu lesen, was war vor diesem Kapitel 38 und was kommt danach. 1. Mose, Kapitel 44, Vers 16. Dort heißt es: Judah antwortete: O mein Herr, was sollen wir ihnen sagen? Wir können wir uns rechtfertigen? Gott straft uns für unsere Sünde. Mein Herr, wir wollen alle ihre Sklaven sein, wir und unser Bruder, in dessen Sack der Becher gefunden wurde. Was ist das für eine Geschichte? Josef ist in der Zisterne, wird verkauft, kommt nach Ägypten und nach einigen Schwierigkeiten steigt er auf und wird zum ersten Mann nach dem Pharao in ganz Ägypten. Seine Familie kommt, seine Brüder, um in einer Hungersnot Getreide zu kaufen. Und Josef verkleidet sich. Und es ist wieder spannend, wie bei Tamar, diese Verborgenheit. Und er kennt nicht, der Judah, wer da mit ihm spricht. Und Josef trickst ihn aus, legt diese Familie rein, dichtet ihnen etwas an. Und Judah bestreitet das gar nicht. Ich kann mich nicht rechtfertigen vor dem ersten Mann im Land Ägypten. Und ich merke, da kommt etwas auf mich zurück. Etwas, was mein ganzes Leben eigentlich schon da ist, seit ich meinem Bruder verkauft habe. Wie können wir uns rechtfertigen? Wie kann ich mich, Judah, rechtfertigen? Gott straft uns, Gott straft mich für meine Sünde. Ich habe es in der Hand. Ich bin gerecht. Der Spiegel durch Tamar. Ich bin im Unrecht. Vor dem Pharao haben sie nichts falsch gemacht. Und trotzdem merkt er, da holt mich etwas ein aus meiner Geschichte. Gott straft mich für meine Sünde. Ein letzter Abschnitt zu Judah. 1. Mose 44, Vers 33. Bitte, mein Herr, sagte Judah, lassen Sie mich anstelle des Jungen als Sklaven für meinen Herrn hierbleiben und lassen Sie den Jungen mit seinen Brüdern zusammen heimkehren. Hier geht es um Benjamin, dem leiblichen Bruder von Josef. Und Josef sagt hier, der muss hier bleiben. Und dieser Trick, den Josef macht mit einem Becher, der angeblich geklaut wurde, er führt diesen Trick fort und er verhandelt mit diesen Brüdern. Und da ist Judah, der seine Schuld sieht, der merkt, jetzt holt es mich doch ein. Und da ist Judah ein verwandelter Mann. Und ich finde es so spannend, was da steht. Herr, lassen Sie mich anstelle des Jungen als Sklaven für meinen Herrn hierbleiben. Und lassen Sie den Jungen mit seinen Brüdern zusammen heimkehren. Das ist der Mann, der seinen Bruder verkauft hat, als Sklaven an ein anderes Volk. Das ist der Mann, der sich im Recht fühlt, der sich vor Tamar groß aufführt. Das ist der Mann, der sagt, meine Schuld holt mich ein. Und das ist der Mann, der verändert wird, der auf einmal sagt, nimm mich anstelle meines Bruders. Den ersten Bruder verkauft er, bei dem zweiten sagt er, nimm mich anstelle von ihm. Und ich merke, irgendwo ist was mit diesem Judah passiert. Irgendwo hat es in deinem Leben da eine krasse Veränderung gegeben, dass aus diesem Rechthaberischen, diesem Großtuerischen, diesem Mann, der andere für sich leiden lässt, ein Mann geworden ist, der Schuld anerkennt und der für andere eintritt. Und ich glaube, das haben wir Tamar zu verdanken. Und so führt uns der Link aus dem Matthäus-Evangelium, aus diesem Geschlechtsregister, wo nicht nur von Judah die Rede ist, zu einer Frau, die einem Mann zeigt, wie er wirklich ist. Und ohne diese Tamar wäre Judah es nicht wert gewesen, in diesem Stammbaum zu stehen. Durch sie wird er zu dem Mann, den Gott sich vorstellt. Wenn ich mir diesen Judah ansehe, habe ich das Gefühl, er läuft weg. Diese Vorstellung von, den eigenen Bruder verkauft zu haben, mit dieser Schuld zu leben, jeden Tag seinen Vater in die Augen zu sehen, ihn jeden Tag neu zu belügen, diese Lebenslüge, die auf ihm lastet, ich glaube, er läuft weg, weil er das nicht aushält. Und er begibt sich das andere Gebiet, lernt andere Menschen kennen, andere Kulturen und am Ende holt ihn seine Schuld ein. Und ich frage mich und ich frage dich, vor welcher Schuld laufe ich denn weg? Was versuche ich hinter mir zu lassen? Wo versuche ich mich selber gut darzustellen? Weil ich eigentlich merke, da verfolgt mich was, was ich gar nicht loslassen kann. Welche Menschen gebraucht Gott, um mir einen Spiegel vorzuhalten? So wie Gott Tamar gebraucht hat, um Judah klarzumachen, wo er steht. Und das Letzte, wer darf für mich einstehen? Wo merke ich, ich brauche jemanden, der für mich einsteht, weil ich es selbst nicht packe? Und hier wird Judah zu einem Mann, der sich drückt, der wegrennt, zu einem Vorgeschmack auf Jesus. Judah tritt für seinen Bruder ein, nämlich an seiner Stelle. Und wenn wir dieses Geschlechtsregister weitersehen, kommen wir irgendwann bei Jesus an. Dem Mensch, der für dich eintritt an deiner Stelle. Der sagt, lass mich anstelle von der Person diese Last, diese Schuld, diese Strafe tragen. Vor welcher Schuld laufe ich weg? Wo merke ich, ich brauche Menschen in meinem Leben, die mir einen Spiegel vorhalten? Wer darf in dein Leben hineinsprechen? Wem erlaubst du zu sagen, hey, ich muss dir mal so ein Verhalten spiegeln, wo ich merke, du hast dich ganz schön verrannt? Welche Menschen sind das in deinem Leben? Wer darf für dich einstehen? Jesus ist bereit, für dich einzustehen, deine Schuld auf sich zu nehmen, damit du frei bist. Ich will dir noch ein bisschen Zeit geben, diese Fragen für dich nachzudenken, vielleicht noch mal so zu gucken, welcher Mensch dürfte das denn eigentlich? Und auch meinem Menschen zu sagen, hey, ich erlaube dir mal, mein Leben hineinzusprechen. Oder darüber nachzudenken, wo merke ich, laufe eigentlich weg und ich muss mich dem mal stellen, ich muss das bekennen vor einer anderen Person. Und wo bin ich bereit, ein Stück weit zu kapitulieren und zu merken, Jesus, ich brauche dich. Weil ich bin nicht so toll, wie ich immer dachte. Und ich brauche jemanden, der für mich einsteht. So wie Judah das getan hat, anstelle seines Bruders Benjamin. Ein paar Minuten zum Nachdenken und dann singen wir noch zwei Lieder zusammen.